Ja, hallo, guten Morgen. Wie schön, dass wir in Gottes Gegenwart sein dürfen. Ich möchte euch ganz unschwer unterbrechen und euch hier rausholen. Danke, Jael, danke, Sven. Ein tolles Team. Ja, ich war ja nach dem Abitur in Kamerun. Ich weiß nicht, in einer meiner ersten Predigten hier habe ich euch von der Schlange erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, von dem Schlangenbeschwörer. Und ich habe mich in Kamerun ja total zu Hause gefühlt, mehr als in Deutschland eigentlich. Also ich fühlte mich da ganz, ganz heimisch und zu Hause. Aber manche Dinge waren kulturell auch etwas anders als hier. Und zum Beispiel, die Gottesdienste gingen oft sehr, sehr lange und die Luft dort war zum Teil sehr heiß und schwül und oft schliefen dann in den Gottesdiensten Leute ein. Und tatsächlich, also je nachdem, wo man war, eher auch so in dörflicheren Gegenden, ging dann jemand rum mit so einem Stock und hat dann die Leute so ein bisschen höflich angetippt, dass sie wieder aufwachen sollten. Und ich habe mir gedacht, ich würde dem Matze heute gerne so einen Stock geben, weil meine letzten beiden Nächte waren sehr anstrengend. In der einen Nacht hat mein Flo furchtbare Bauchschmerzen gehabt, die ganze Nacht über. Und ich habe sehr wenig geschlafen. Und gestern waren wir auf einer Hochzeit von der Familie und sind erst um 3 Uhr nachts zurück gewesen. Und also Matze, wenn ich hier beim Predigen einschlafe, darfst du mich herzlich gerne mit dem Stock antippen. Und nein, ich verspreche euch nicht einzuschlafen. Dafür ist das Thema viel zu wichtig, viel zu schön, viel zu heilig, viel zu wundervoll. Und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Ich war eigentlich für Kindergottesdienst eingetragen, aber mein Mann, der natürlich als mein Ehemann mein Haupt ist und sozusagen also deshalb mein Chef und in doppelter Hinsicht, der ist auch mein Pastor und deshalb auch nochmal mein Chef, der hat gesagt, ich bin heute hier in Pforzheim und das ist so in der Mosaik-Family gang und gäbe. Er wollte letztens, dass Simon, der Mann von der Raffaela, die hier vorne sitzt, bei seinem Standort in Stuttgart sein kann und hatte das so im Gefühl, dass er unbedingt nach Stuttgart gehört an dem Sonntag früh. Und dann bin ich für Simon eingesprungen und habe bei uns Kids Plenum klein gemacht. Also so sind wir alle irgendwie unterwegs gemeinsam und es macht Spaß, als Mosaik Family unterwegs zu sein. Ich freue mich immer so, wenn ihr beim Frauentag dann so zahlreich da seid und ich bin noch nicht dazu gekommen, Posts zu machen. Die Edith, die bei uns auch im Frauenteam ist, die meinte, vielleicht, wenn du dann im Urlaub bist, dann schaffst du das noch, sage ich ja. So, also, wir haben jetzt eine neue Predigtreihe, Warum glauben? Und ich habe wirklich die riesige Ehre, über das Thema, warum das Kreuz zu predigen. Und ja, warum so eine große Ehre? Für viele Leute ist das Kreuz ja, denen sagt das einfach gar nichts. Ich habe letztens mit Leuten auf der Straße ein bisschen so im Gespräch, kam ich so über das Kreuz und dann meinte auch einer, oh, Kreuz, Kirche, ausgetreten, will er nichts mit zu tun haben. Für den hat das nichts zu bedeuten, das Kreuz, einfach gar nichts. Nur Kreuz gleich Kirche, Ablehnung, will er nichts mit zu tun haben. Ganz anders eine andere Frau, die habe ich angesprochen, was bedeutet ihr das Kreuz? Und die ist überschwänglich gewesen, als sie dann verstanden hat, die sprach nicht so fließend Deutsch. Und als sie verstanden hatte, es geht ums Kreuz, da sind ihre Augen, haben sie angefangen zu strahlen und sie meinte, Kreuz, Liebe, Gott, Liebe. Und ich habe dann erfahren, dass sie seit 14 Jahren auf der Straße schläft. Und ich dachte mir, meine Güte, ihre Augen strahlen, wenn sie an das Kreuz denkt. Aha, hi, ich habe das nicht gecheckt, wer du bist. Zuerst jetzt, aber schon. Auf jeden Fall, und sie hieß Martha. Und ich war so, mich hat das so berührt, dass sie, obwohl sie auf der Straße lebt, dass das Kreuz für sie so existenziell ist, dass ihre Augen anfangen zu strahlen. Sie meinte dann auch zu mir, egal wo man schläft, egal, Gott ist die Liebe. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen und sehr berührt. So, wir sehen, das Kreuz bedeutet für jeden Menschen was ganz anderes. eine Katholikin, mit der ich sprach, die war so, oh, das Kreuz, das ist das Lebenskreuz, das ich zu tragen habe. Und ich möchte es würdig tragen und immer an meiner Kirche festhalten und so. Aber so nach einer Zeit kamen wir dann doch ein bisschen tiefer ins Gespräch und dann meinte sie auch, ja, also sie glaubt an Gott, den Schöpfer. Und das mögen ja alle vom Affen abstammen, aber wenn sie ihre Hand anschaut, dann weiß sie, sie stammt nicht vom Affen ab. Und dann, ich bin ERF, Mensch-Gott-Botschafterin. Ich weiß nicht, kennt das jemand hier, die Sendung? ERF, Mensch-Gott, wer kennt sie? Okay, also für die Leute, die die nicht kennen, ihr könnt auf YouTube gehen und da gibt es Videos von Menschen, die einfach erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, wie sie nach Gott gesucht haben oder wie Gott sie gesucht hat, mitten in oft tiefsten Problemen und wie Jesus ihnen begegnet ist und es geht immer so eine halbe Stunde. Ich hatte auf jeden Fall diese Zettel dabei und diese Frau, die eben gesagt hat, oh, sie muss ihr Kreuz tragen und möchte es würdig tragen, die meinte dann noch zu mir, und ich kann auch im Fernsehen von meiner Gottesbegegnung erzählen und erzählte mir, wie sie in der Badewanne lag mit einem Stromschlag und 20 Minuten bewusstlos war und ganz plötzlich stand sie neben der Badewanne auf ihren beiden Beinen und sie sagt, sie weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Das ist für sie, das kann nur Gott gewesen sein. So, also wenn man über das Kreuz mit Menschen redet oder eine andere Frau, die war jetzt auch nicht so, dass sie so viel Bescheid wusste über das Kreuz, aber sie hat es ganz positiv assoziiert. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, manche Leute werden das total negativ assoziieren mit Kirche oder mit Ku Klux Klan. Da wird ja auch immer das Kreuz verbrannt, was ich total widerlich finde. Also da würde ich dann schon so ganz krass irgendwie denken, boah, wenn das Kreuz ist, da will ich aber einen riesen Abstand von halten und so weiter. Und sie meinte, nee, also für sie bedeutet das Kreuz irgendwie, also sie ist jetzt nicht so richtig Christin, aber das bedeutet für sie Geborgenheit und Glauben und auch wenn man stirbt, dann ist ja auch so ein Kreuz und so. Also ganz unterschiedlich. Und ich bete jetzt noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du es getan hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Und wir haben das so oft gehört, aber ich möchte dich bitten, dass du das in unseren Herzen nochmal ganz neu verherrlichst, was das wirklich bedeutet, Herr. Und die Leute, die damit jetzt bislang noch nie was anfangen konnten und es noch gar nicht verstanden haben, möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, dass sie es zum ersten Mal so richtig verstehen, was da passiert ist. In deinem herrlichen Namen bitte ich dich. Amen. Amen. Der Vater von einer der besten Freundinnen von Mai, die ziehen jetzt leider in die Karibik um. Meine Tochter weiß das noch gar nicht. Wir müssen ihr das jetzt morgen eröffnen. Auf jeden Fall, der ist Chirurg und der hat mir erzählt, wie er am OP-Tisch stand und alle anderen hatten den Mann schon aufgegeben. Alle anderen Ärzte drumherum haben gesagt, das machen wir nicht weiter, das führt zu gar nichts mehr, Apparate ausstellen. Und er hatte irgendwie so den Drang, da doch noch weiterzumachen. Und also er ist ganz sicher kein wiedergeborener Christ. Und, aber er hatte irgendwie so den Drang, ich möchte es nochmal versuchen. Und irgendwie hat er die anderen Ärzte überzeugen können, es doch noch zu tun. Und sie haben ihn nicht abgeschlossen, sondern weiter probiert. Und tatsächlich, der Mann hat überlebt und ist diesem Arzt, dem Fred, unendlich dankbar, dass er ihm das Leben gerettet hat. Und manchmal besucht er den in der Klinik und einfach nur, um ihm nochmal Danke zu sagen. Also der Fred, der Papa von der Freundin von Mai, ist sein Lebensretter und ist sein Held. Ich war 17 und wir sind mit unserer Kölner Jugendgruppe nach Holland gefahren und waren da auf so einem großen Gelände mit so einzelnen Ferienhäuschen und haben Verstecko im Dunkeln gespielt. Und ich bin so außen herumgegangen, die äußeren Wege, es war sehr, sehr dunkel und plötzlich höre ich Hilfeschreie von einem Kind. Und wir hatten ein Kind dabei, das war der Neffe von einem der Leiter, der war 8 Und ich bin dann so zwischen den Birken und Hecken da so durchgegangen und da schloss sich ein Feld an und zwischen diesen Hecken und Birken und unserem Gebiet und dem Feld war irgendwie so ein Wassergraben, so ein Bewässerungs- oder Entwässerungsgraben, ich kenne mich damit nicht aus. Auf jeden Fall ist dieser Junge da reingesunken und kam nicht mehr raus. Das war so matschig, schlammig und er kam nicht mehr raus. Der wollte nach oben kommen und ist immer nur weiter tiefer eingesunken. Und ich habe ihm die Hand gegeben und habe versucht, den da so rauszuziehen, habe mich dann noch hinten irgendwo anders festgehalten. Auf jeden Fall habe ich ihn rausgezogen, das hat dann so ein flatschendes Geräusch gemacht und der war am Zittern, der war am Weinen. Ich habe ihn zu seinem Onkel gebracht und für den war ich hinterher seine Lebensretterin, weil der Todesängste hatte und der kam ganz oft hinterher zu mir und hat sich bei mir bedankt, noch Jahre später. Ich bin immer im Zweifel, ob das wirklich so eine Lebensrettung war, weil irgendwie... Aber für ihn war ich seine Lebensretterin und er war mir unglaublich dankbar dafür. Und für ihn war ich sowas wie eine Heldin. Als die Mai noch ganz klein war, da hatten wir mal alle unsere Schwimmflügel verliehen. Und dann hatten wir nur noch zum Schwimmen gehen und wir gehen sehr gerne schwimmen, so Stoffschwimmflügel, mit denen wir uns aber nicht so gut auskannten. Und dann haben wir die aufgepustet, da muss man so durch den Stoff aufpusten und sind im Schwimmbad gewesen und haben aber nicht gemerkt, wie die Mai mit diesen Schwimmflügeln untergegangen ist. Aber der Moi hat das Gott sei Dank bemerkt und hat sie rausgefischt. Die war schon eine Zeit unter Wasser gewesen. Und was für einen Schock sie hatte, haben wir daran gemerkt, dass sie in den nächsten Wochen total ungerne ins Schwimmbad gegangen ist, obwohl sie eigentlich eine absolute Wasserratte vorher war. Also sie hatte einen richtigen Schock erlebt und natürlich, Mai und Mui verstehen sich eh total gut, aber das verbindet die beiden nochmal auf eine andere Art und Weise, weil sie weiß, er hat ihr Leben gerettet. Und manchmal erzählt sie das auch. Mui hat mein Leben gerettet. Er ist ihr Held. Und jetzt noch die letzte Geschichte. Da waren unsere Kinder, ich weiß nicht, ob die Ela das Bild da hat, aber unsere Kinder waren im Pirates of the Caribbean Fieber. Wer kennt Fluch der Karibik? Auf jeden Fall, in diesem Film, da werden manchmal Piraten auch gelyncht, also werden so aufgehängt. Und unsere Kinder dachten, es ist eine gute Idee, das nachzuspielen. Und ich hatte vom Kindergottesdienst so eine Metallkette, um irgendwas zu demonstrieren. Und die haben also im abgedunkelten Kinderzimmer diese Metallkette. Wir haben so ein riesiges Hängemattennetz und, in Floßzimmer. Und da haben sie diese Metallkette befestigt. Und Moi ist da mit seinem Hals so reingegangen und hat dann gespielt, er würde am Galgen hängen als Pirat. Was er aber nicht wusste, er ist die ganze Zeit mit den Füßen auf dem Boden geblieben, aber was er nicht wusste, ist, dass der Hals schon sehr empfindlich auf Druck reagiert. Und er ist also immer weiter in diese Metallkette gegangen und hat dann tatsächlich sein Bewusstsein verloren und hing dann in der Kette drin. Und der Flo war dort und Flo ist es total gewöhnt, dass Moi sehr, sehr gut Theater spielen kann. Und er hat ihn sich angeguckt, dachte zuerst, er spielt Theater, aber die Geräusche, die aus Mois Mund kamen, waren so seltsam und so komisch und die Zunge hing auf so eine seltsame Art und Weise raus, dass es ihm doch Angst gemacht hat. Und er ist nach vorne gerannt, David saß am Computer im Esszimmer und er hat gesagt, Papa, bitte komm mal, mit dem Moi ist irgendwas ganz komisch. Und Gott sei Dank, ich weiß nicht warum, ist David sofort aufgesprungen. Ich denke immer, normalerweise würde der noch ein bisschen weiter tippen, bevor er kommen würde. Und für mich ist das wirklich, wirklich ein Wunder. David ist sofort gegangen, hat den Moi da stranguliert gefunden, in der tiefen Ohnmacht und hat ihn dann so hochgehoben, hat die Kette weggemacht. Der Moi hat sehr, sehr lange nach Luft gerungen, also hat versucht, Luft zu bekommen wieder, war ganz blau und weiß im Gesicht und hatte hier um den Hals herum, das könnt ihr jetzt sehen, ganz tiefe rote so Striemen und Dings. Also das war schon richtig krass einfach. Und der Flo hat also, indem er nach vorne gerannt ist, dem Mui das Leben gerettet. Wir waren dann im Krankenhaus und natürlich hat der Arzt dann gut geguckt, ob der Mui sich seines Lebens freut und so weiter. Und hat dann also natürlich festgestellt, dass die beiden wirklich gespielt haben und dass der Mui ein lebensfroher Junge ist. Und am nächsten Tag hat uns der Kinderarzt noch gesagt, das war wirklich sehr knapp, weil da gab es schon so verschiedene bestimmte andere Anzeichen dann medizinisch. Und er meinte, wir können so, also wirklich Gott so dankbar sein, dass er sich nicht das Genick gebrochen hat oder jetzt behindert wäre und so weiter. Ja, das waren Lebensrettergeschichten. Und das waren jetzt vier Geschichten, vier wahre Geschichten, einfach nur aus unserem Lebensumfeld. Und ich möchte diese Geschichten herunterbrechen auf zwei Nenner. Das eine ist, immer hat einer dem anderen das Leben gerettet und der andere ist seinem Lebensretter dafür dankbar. Jetzt stellen wir uns mal vor, Jesus, das, was die Bibel sagt, würde stimmen. Jesus wäre gekommen auf die Welt als Retter, sein Name ist Retter, und er hätte uns das Leben gerettet. Und wir würden daran achtlos vorbeigehen und würden sagen, das interessiert mich doch nicht, dass du mir das Leben gerettet hast. Eigentlich total unlogisch. Oder wenn wir uns diese Geschichten angucken, dann sehen wir, dass diese Dankbarkeit, diese Freude, und da geht es ja nur um das Leben hier auf der Erde. Der Chirurg kann nicht das Leben für die Ewigkeit retten. Der kann nur das Leben hier für ein paar Jahre verlängern. Ja, der Mann, der ihm da immer in der Klinik wieder Dankeschön sagt, hallo, das ist für ein paar Jahre Verlängerung, Lebensverlängerung, aber nicht für die Ewigkeit. Was Jesus am Kreuz getan hat, wenn die Bibel wahr ist und wenn das stimmt, dann hat Jesus uns allen dort für die Ewigkeit das Leben gerettet. Und dafür sollten wir ihm gottverdammt dankbar sein. Also, wenn es stimmt, natürlich nur, wenn es stimmt. Eine andere Geschichte. Ein Angeklagter steht vor dem Richter und wird zu einer großen Geldstrafe verurteilt. Und das ist auch richtig so, das ist gerecht, der hat was Schlimmes angestellt, nur er weiß absolut nicht, wovon er diesen großen, großen Geldbetrag bezahlen soll. Es ist viel zu viel und er hat überhaupt keine Ahnung, wovon er den aufbringen soll. Aber nach dem Prozess ruft der Richter den Angeklagten zu sich und er übergibt ihm diesen ganzen großen Geldbetrag und er sagt nicht nur, ja, ich leihe dir den, du kannst ihn jetzt dein Leben lang bei mir abarbeiten, sondern er sagt, ich schenke den dir. Du bekommst den von mir geschenkt. Das ist das, was die Bibel sagt, was der Gnadenakt des Kreuzes Todes von Jesus zum Ausdruck bringt. Da lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das heißt, er, der Richter, ist selbst hingegangen und hat die Schuld des Angeklagten bezahlt. Gott versöhnte die Welt in Christus mit sich selbst. Und dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, das mögen Muslime anzweifeln, weil ihre Religion das anzweifeln muss. Aber unter Historikern und Theologen ist es überhaupt, also ist es eine Tatsache, weil das so vielseitig und so vielschichtig und so oft und so von so unterschiedlichen Quellen belegt ist, dass sie sagen, das ist eines der bestbelegten Ereignisse und Tatsachen der Antike. Und viele Menschen haben versucht, die Auferstehung gegenzubelegen oder zu sagen, ja, Jesus ist ja gar nicht so wirklich gestorben. Zum Beispiel ein englischer Rechtsanwalt, der immer die Bibel schlecht gemacht hat, der war dafür bekannt und der wollte ein Buch darüber schreiben und begann zu recherchieren. Und nachdem er alle Berichte und Indizien ausgewertet hatte, kam er zu dem Schluss, dass die Auferstehung wahr ist und bekehrte sich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Also Ob das, was da passiert ist, wird nicht angezweifelt. Lee Strobel ist einer der bekanntesten christlichen Apologeten. Ich habe auch meinen Kindern so eine Apologetik für Kinder von ihm gekauft. Auf jeden Fall, ein Apologet ist jemand, der eine Lehre beweisen möchte durch Wissenschaft oder durch hohe intellektuelle Argumente und so weiter auf einer hohen intellektuellen Ebene. Und der war auch so, der wollte die Auferstehung gegenbeweisen. Und indem er das versucht hat, ist er selber zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ist das nicht verrückt? Wie schön. Das Kreuz ist das stärkste Symbol des christlichen Glaubens, aber es ist auch das meist umfochtene und meist angeklagte und meist verhöhnte Symbol eigentlich. Wie kann einer für so viele andere stellvertretend sterben? Stellvertretend Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeiten der ganzen Menschheit tragen. Und die verschiedenen Glaubensrichtungen machen ja ganz, ganz unterschiedliche Aussagen über Gott. Und wenn man heute so ein bisschen mit Menschen über Gott redet, dann kommen ganz oft Menschen her und sagen auch, oh, wir glauben ja eigentlich alle an denselben Gott. Wir sehen die Schöpfung, wir glauben auch an den Schöpfer und wir glauben ja alle an denselben Gott. Dann allerdings bräuchten wir das Kreuz nicht, oder? Wenn alle an denselben Gott glauben würden. Aber kann das denn sein, bei den so unterschiedlichen Aussagen, die die verschiedenen Religionen über Gott treffen, dass wir alle an denselben Gott glauben? Also das wäre ja ein Gott, der völlig schizophren wäre. Und Gott kann nicht schizophren sein. Wenn es Gott gibt, dann muss er komplett gesund in sich selber sein. Er kann nicht total schizophren sein und lauter Widersprüche in sich selber haben. Und heutzutage sagen eben viele, viele Theologen auch, und mir kam dieses Wortspiel Theologen, Theolügen, sind oft eher Theolügen als Theologen. Und da sagen ganz viele oft, also wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Oder wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann er doch bedingungslos lieben und dann brauchen wir doch nicht sowas Brutales, Scheußliches, wie ein Menschenopfer am Kreuz. Und kann das denn stimmen? Kann das denn stimmen? Ja, Gott ist ein Gott der Liebe. Aber er liebt alle Menschen. Er liebt alle Menschen. Er liebt auch die, die Opfer werden und denen niemals Gerechtigkeit zuteil wird. Unfassbar viele Menschen werden zu Opfern. Gibt es eine Gerechtigkeit für diese Opfer, wo niemals Justiz stattfindet, wo niemals irgendetwas stattfindet, wo diese Menschen, die sich vergehen an anderen Menschen in brutalster und bestialischster Art und Weise, kann das denn sein, dass das ein Gott der Liebe ist, der das alles durchgehen lässt, ohne dass da Gericht ist? Gibt es eine Gerechtigkeit für Opfer? Gibt es Trost für Opfer? Oder kommen die Täter einfach so durch? Ist es nicht ungerecht, wenn die Täter einfach durchkommen hier auf der Erde? Einfach weil sie nirgendwo entdeckt werden? Wie wäre das, wenn du ein Kind hättest und das Kind würde missbraucht werden, mehrfach vergewaltigt werden? Der Vergewaltiger würde noch drauf pinkeln und niemand würde den jemals finden. Fändest du das in Ordnung? Der würde einfach so in den Himmel kommen? Oder würde sich da dein Gerechtigkeitssinn nicht gegen auflehnen und sagen, das ist doch nicht fair, das ist doch nicht gerecht, so etwas darf Gott doch nicht zulassen? Also mein Gerechtigkeitssinn, und wir sind alle mit einem Gerechtigkeitssinn ausgestattet, das sehen wir schon bei den kleinen Kindern im Sandkasten, dass sie sagen, das ist aber nicht fair, dass der mir das einfach wegnimmt, das ist nicht fair. Wir haben alle einen Gerechtigkeitssinn. Und dieser Gerechtigkeitssinn, der sorgt dafür, dass wir eigentlich sagen, für solche Straftaten muss irgendwo Gericht geben. Die Täter dürfen nicht einfach so durchkommen. Und ich habe euch die Justitia mitgebracht. Das ist die Göttin der Gerechtigkeit. Also tut mir leid, dass ich hier eine falsche Göttin oder so anschleppe. Aber es heißt in der Bibel, er wird die zur Rechenschaft ziehen. Den Bibelvers habe ich euch nicht mitgebracht. Sorry, brauchst nicht suchen, Ela. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Oder in Offenbarung 21, Vers 4 bis 5. Und ich finde das so tröstlich. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Diese unfassbar vielen Menschen, und es sind nicht nur Kinder, es sind reihum, die zu Opfern werden. Gott wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Und deshalb, ich bin Gott so dankbar, dass er auch der Richter ist, dass er nicht nur der liebe Gott ist, sondern seine Liebe und seine Gerechtigkeit bedingen einander. Nein, es hätte nicht ohne das Kreuz passieren können. Würde Gott bedingungslos, das heißt ohne das Kreuz und damit ohne Gericht vergeben, würde er über das an seinen geliebten Geschöpfen begangene Unrecht einfach hinwegsehen, was das Gegenteil von Liebe wäre. Das würde zugleich seiner Gerechtigkeit widersprechen, die glücklicherweise Gerechtigkeit fordert, wie auch wir das tun. Seine Liebe wiederum bewirkt diese, und da sind wir wieder bei dem Richter, der selber das Geld zahlt für den Angeklagten. Seine Liebe wiederum bewirkt diese stellvertretend für uns am Kreuz, da wir es nicht selbst können. Was, und dann kommen wir auf einen anderen Punkt, der führt heute zu weit, echte innere Transformation ermöglicht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist Gerechtigkeit und Liebe. Beide Eigenschaften bedingen einander und nur in diesem Miteinander ist seine Erlösung zu verstehen. Und die Justitia, die ich euch mitgebracht habe, die hat ja immer in der einen Hand eine Waage. Und diese Waage steht dafür, dass sie abwägt das Maß an Strafe, was gerecht ist für die Straftat, die begangen wurde. Und jetzt überleg dir einfach mal, dass all das, wie du Menschen verletzt hast schon in deinem Leben, beabsichtigt oder vor allem unbeabsichtigt, aber all das, was du an bösen Worten, wo du Menschen zu kurz gekommen bist, wo du irgendwelche Dinge gemacht hast, wo nur du drüber Bescheid weißt oder wo du deinen Mann dem nicht so die Ehre erwiesen hast, die ihm zustehen würde in eurer Ehe oder wo du deiner Frau nicht den Respekt und die Liebe gegeben hast, die ihr zukommt in eurer Ehe, wo du deinen Kindern nicht gerecht geworden bist, wo du vielleicht in deinem Handy warst, anstatt deinen Kindern zuzuhören oder was auch immer du einfach gemacht oder getan hast, sexuelle Sünden oder Lügen, Betrug, was auch immer dir einfällt, was deine Sünden sind und das weißt du am allerbesten. Und das würde jetzt auf der einen Seite der Waagschale runtergehen. Da würde die Waagschale runtergehen. Und auf der anderen Seite, was könnten wir da drauflegen? Unsere guten Taten, all das Liebe, was wir tun, unsere Ermutigung, wo wir Menschen ermutigt haben, alles Gute, was wir den Menschen wünschen und wo wir Liebe gezeigt haben, wo wir für die Gemeinde gearbeitet haben und wo wir alles Mögliche getan haben. Und glaub mir, die Waagschale, die würde auf der anderen Seite nicht ein bisschen nach oben gehen, weil Jesus sagt, unsere eigene Gerechtigkeit ist vor ihm wie ein stinkendes Kleid. Krass, oder? Es musste das Opferblut von Jesus sein. Wenn das auf der anderen Seite der Waagschale liegt, von deiner und meiner Schuld, dann geht die Waagschale nach oben und wir sind frei. Wir brauchen das Schwert, was dafür steht, dass die Strafe ausgeführt wird. Das wird wieder in die Scheide gesteckt oder es wird auf Jesus geht es und Jesus wurde damit, wurde gekreuzigt und wir gehen straflos aus für all das, was auf unserer Seite der Waagschale liegt. Ist das nicht fantastisch, wenn das stimmt, was in der Bibel steht? Wer über Jesus predigt ohne das Kreuz, sagt Spurgeon, ein Baptistenpastor, der verrät ihn mit einem Kuss. Und ich glaube, dieser Verrat von Judas, dieser Judas-Kuss, der sprichwörtlich geworden ist, ist eines der schlimmsten Dinge, die Jesus menschlich auf dieser Erde erlebt hat. Weil Verrat von den Ängsten ist mit das Traumatischste, was wir erleben können. Und dieser Verrat mit einem Kuss, wenn wir über Jesus predigen, aber wir lassen das Kreuz weg, wie so viele moderne Theologen und selbst in Freikirchen, macht sich das langsam breit. So krass, früher haben wir über Geistesgaben vielleicht gestritten oder über Taufe oder so. Und heutzutage ist es tatsächlich die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Es ist das Kreuz, was wegfällt bei ganz vielen Menschen, weil sie sagen, ein Gott der Liebe, der darf nicht so handeln. Und Spurgeon sagt, wer über Jesus predigt ohne das Kreuz, der verrät ihn mit einem Kuss. Also ich möchte Jesus nicht nochmal mit einem Kuss verraten. Ein katholischer Theologe, Romano Guardini, der schreibt in seinem Buch Der Herr, ich habe mir das jetzt besorgt, das hat mir nämlich ein Richter hat mir das tatsächlich empfohlen. Und er schreibt über dieses, dass wir uns jetzt denken, ach ja, Gott hätte ja auch auf eine andere Art und Weise unsere Sündenschuld vergeben können. Gottes nicht zu erforschende Gnade hat den Menschen nicht in dieser Verlorenheit lassen, sondern ihn heimholen wollen. Darüber zu sprechen, wie er es sonst hätte tun können, kommt uns nicht zu. Wir haben uns an sein Wort zu halten, das uns sagt, wie er es getan hat, in einer Weise von so heiligem Großmut und Macht, dass nun, nachdem es uns offenbart ist, wir sagen möchten, es habe nicht anders geschehen können, in der Weise der Liebe. Und was für eine Liebe. Wir finden ein Statement von einem Theologen, da heißt es, nirgends findet sich in der Bibel die Vorstellung, dass der Gottessohn mit seinem Leiden und Sterben ein Opfer gebracht habe, um den Zorn Gottes zu stillen. Diese Satisfaktionstheorie verrechtlicht die Beziehung Gottes zu den Menschen und knüpft seine Gnade an ein Menschenopfer, noch dazu das seines einzigen Sohnes. Und ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Weil ich finde, wenn wir dieses stellvertretende Opfer Jesu aus der Bibel nehmen, dann können wir so ziemlich überall in der Bibel ganz, ganz, ganz viel wegschneiden von Genesis bis zur Offenbarung, bis nur noch ein paar Fetzchen von der Bibel übrig bleiben. Schon im Alten Testament, direkt nach dem Sündenfall, sagt Jesus oder sagt Gott zu der Schlange, du wirst ihn in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Das ist ein Bild aufs Kreuz. Du wirst ihn in die Ferse stechen, das heißt, du wirst ihm wehtun, dem Messias. Er wird am Kreuz sterben, aber er wird dir den Kopf zertreten. Er wird siegreich sein. Jesaja schreibt in Jesaja 53, Vers 5 bis 6. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Also der Gedanke von der Sühnung unserer Schuld durch ein makelloses, heiliges, schuldloses Opfer zieht sich durch die ganze Bibel. Auch hier in Jesaja 53 dieses Bild von dem schuldlosen Lamm, von dem Lamm. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe, oder? Und er ist das Lamm Gottes. Was sagt Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kommt, um sich taufen zu lassen? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Ja, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und da sehen wir diese Menschwerdung von Jesus. Ein anderer Mensch hätte für uns die Sünden nicht tragen können, weil auf der Balkenwaage wäre seine Schuld mit unserer Schuld, die wäre nur noch weiter runter, die wäre kaputt gegangen, die Balkenwaage. Wir hätten nicht stellvertretend für einen anderen Menschen die Sünde auf uns nehmen können. Aber er konnte das. Ja. Und was geben noch so moderne Theologen von sich? Ein Zitat. Das Gottesbild des Kreuzesopfer Jesu, der den Zorn Gottes auf die Leiden, die Menschen sich gegenseitig zufügen, auf sich nimmt, dafür als schuldloses Opfer hingerichtet wird, ist ein Widerspruch zum Gottesbild der Bibel, dass Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist, wird dort viele Male betont, zum Beispiel in Jona 4, Vers 2. Und das stimmt. Wir finden in der Bibel, dass ganz, ganz oft, dass Gott gnädig und gütig und von großer Geduld ist. Langsam zum Zorn, da finden wir es. Es widerspricht nicht der Bibel, sondern es ist einfach eine Ergänzung. Wir haben den Gnadenstuhl Christi und er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern er ist gekommen, um uns zu retten und heile zu machen. Aber wir haben auch den Richterstuhl Christi. Und wir haben nicht nur das Lamm, sondern wir haben auch den Löwen von Juda. Beides gehört zusammen. Und wenn Theologen sagen, dass das komplett der ganzen Bibel widerspricht, weil an der und der Stelle Gott sein Gericht nochmal zurücknimmt, aufgrund der Buße der Menschen, heißt das noch lange nicht, dass Gott nicht auch zornig wird über Sünden. Und er hat Geduld und er schaut sich die Dinge lange an. Aber wir brauchen uns nicht wundern, wenn irgendwann sein Geduldsfaden auch zu Ende ist und wir dann einen zornigen und einen strafenden Gott haben. Und wir selber können uns entscheiden, vor welchem Gott wir stehen. Das liegt an dir und an mir, ob wir uns selbst wirklich reflektieren und sagen, okay, das ist aber nicht in Ordnung gewesen, dafür brauche ich dringend Vergebung, oder ob wir sagen, ist ja alles nicht so schlimm. Andere Menschen sind ja viel schlimmer als ich. Och, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Im Psalm 85 zum Beispiel sehen wir, wie diese zwei Seiten einer Medaille immer wieder ganz unglaublich schön zusammengeführt sind. Und ich finde, das ist auch bei unserer Mosaik-ID ist es ja auch Gnade und Wahrheit, ist ja ein Schwerpunkt unserer ID. Und damals hatten wir zum Beispiel auch Leute, die haben wirklich unsere Church untergraben und die wollten, dass wir nur Gnade schreiben und nicht Wahrheit. Interessant, ne? Nee, also so einen Gott haben wir nicht. Psalm 85, Vers 3 bis 6. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, hast alle ihre Sünden zugedeckt, damals noch zugedeckt, nicht weggenommen, weil Jesus noch nicht gekommen war. Also ein vergebender Gott, ein gnädiger Gott. Ja, die Theologen haben recht, aber das ist nur die Hälfte. Dann kommt, du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Das hört sich ganz schön krass an, Glut seines Zornes. Wende dich wieder zu uns, Gott unserer Rettung, und mache deinem Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du uns ewig zürnen, willst du deinen Zorn wehren lassen von Generation zu Generation? Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Da haben wir die beiden. Gnade, Gott ist ein gnädiger Gott, aber er ist auch ein wahrhaftiger Gott. Und Wahrheit sagt, das ist richtig und das ist nicht richtig, das ist falsch. Das liebe ich und das hasse ich. Hierfür stehe ich und das ist meinen Namen missbrauchen, wenn du sagst, so ist Gott. So, wir haben Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit, und wir haben gesehen, Gerechtigkeit möchte auch richten und Strafe ausüben, gerecht und muss es tun. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. So ist das bei Gott. Ist das nicht wundervoll? Zwei Seiten einer Medaille. Es ist ein Gott und er hat beide Seiten. Und wenn wir eine Seite weglassen, hängen wir komplett falsch runter. Und ob wir hinterher mit einseitiger Theologie im Himmel ankommen, ist die andere Frage. Dann noch sowas, dass Jesus stellvertretend nicht nur für die Menschen der Vergangenheit, sondern der Gegenwart und Zukunft auch jedes Menschen persönliche Schuld getragen hat, gilt als problematisches Menschenbild. Und es wird von diesen Leuten gefragt, wie können Sünden der Gegenwart Ursache einer Hinrichtung in der Antike sein? Wir brauchen dieses Opfer an unserer Statt, diesen Kreuzestod, nicht mehr. Jetzt sagen Sie, es ist nicht nur ein problematisches Gottesbild, sondern es ist auch ein problematisches Menschenbild. So, du darfst doch deinen Kindern nicht erzählen, dass, weil sie irgendwie mal gelogen haben, ein armer Unschuldiger für sie am Kreuz sterben musste. Was ist das denn für ein böses Menschenbild, was du da deinen Kindern, die werden ja so viele Schuldgefühle haben und die werden groß werden und werden sich werden ganz klein und gar nicht selbstbewusst werden können. Ich möchte euch da einfach mal ein persönliches Statement von einem Mädchen aus meinem Kids Club dazu sagen. Ganz kurz, ja? Ihr habt ganz kurz Geduld, weil es ist eigentlich am Ende. Ich wollte euch das nur mal dagegen halten. Also, bezüglich dieses Menschenbildes, dass man Kinder damit so kaputt macht. Die Raffaela ist jetzt, wie alt ist die Raffaela? 6? 7? Dass Jesus für mich den Tod besiegt hat. Das Kreuz bedeutet für mich, dass Jesus für mich den Tod besiegt hat und dass ich ihn sehr lieb habe und dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er uns lieb hat und er uns in seinen Armen hält. Raffaela Kandem aus der Mosaik Ulm hat das geschrieben. Also nichts mit, oh, dieser böse, zornige, strafende Gott und oh, ich bin so klein, für mich musste der am Kreuz sterben, sondern ich habe ihn so lieb und er hat mich so lieb und das Kreuz bedeutet, er hält seine Arme offen und ich darf in seine Arme kommen und er umarmt mich. Ein Professor Ulrich Aibach, ein evangelischer Theologe in Bonn, der schreibt, also für diese Leute, die sagen, sie brauchen das Kreuz nicht mehr, das ist Häresie, also eine Irrlehre. Aber das sagen wir heute nicht mehr, weil wir nicht mehr um die Wahrheit ringen. Die Postmoderne kennt keine Wahrheit. Jeder macht sich seine eigene Wahrheit. Die Postmoderne, die Nietzsche angekündigt hat mit dem Tod Gottes. Jeder macht sich seine Wahrheit. Jeder macht sich seinen Gott. Und das stimmt doch total. Wenn wir mit den Menschen draußen reden, dann kommt so viel, ja, hier von dem ein bisschen und von dem ein bisschen und von dem ein bisschen Buddhismus und hier ein bisschen Jesus und Nächstenliebe und hier ein bisschen, ach, und jeder macht sich so seinen Gott. Und am Ende ist halt die Frage, kommen wir damit wirklich bei Gott raus oder landen wir damit komplett woanders, wo wir gar nicht landen wollen? Und ich sag ja, ich stimme diesem Mann so zu. Ich finde, das ist so anmaßend, wenn wir uns unseren Gott selbst zusammenzimmern, auch als Christen, wenn wir uns immer nur unsere kleinen Bibelverschen rauspicken, die uns gerade so gut schmecken und nicht das Ganze, die ganze Bibel immer wieder lesen, Altes Testament, Neues Testament, auch das, was uns nicht schmeckt, ein Jakobusbrief oder irgendwas, was uns wirklich so herausfordert auch. Ich las letztens mit meinem Mann die Bibel und er meinte so, boah, ich kann das jetzt gerade gar nicht, weil das manchmal so herausfordernd ist, ja. Und der ist wirklich, wirklich ein ganz feiner Mensch und ein Riesenvorbild auch für mich in so vielen Punkten. Und dann sagt er so, oh, Pia, lass uns mal gerade was anderes lesen. Das macht er natürlich nicht immer, sondern jetzt in dem Moment, ja. Aber die Bibel ist herausfordernd und wir können uns nicht einfach nur aussuchen, was wir aus der Bibel rausnehmen und was uns schmeckt und was uns nicht schmeckt. Sondern wir müssen die ganze Bibel so stehen lassen, wie sie ist. Und ich kann euch als Zeugnis geben, je ernster wir die Bibel nehmen und sie wirklich so stehen lassen, wie sie ist, desto ernster nimmt Gott uns. Das habe ich erlebt in all den Jahren. Je wörtlicher, je ernster ich die Bibel genommen habe und sie einfach so gelassen habe, wie sie ist, desto ernster nimmt Gott mich. Und das geht um Feindesliebe, das geht um Segnen, das geht um nicht schlecht reden, das geht um Dankbarkeit, es geht ja um so viel in der Bibel. Und ich habe immer und immer wieder gemerkt, je ernster ich Gottes Wort nehme, desto ernster nimmt er mich und mein kleines Leben. Und wisst ihr, schon in der Bibel wollten Leute schon ohne das Kreuz auskommen. Vielleicht erinnert ihr euch an Petrus. Petrus hat zu Jesus gesagt, als er das erste Mal über sein Leiden, also das angekündigt hat, dann hat er gesagt, das passiert dir niemals, mein Meister. Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 21 bis 23. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich um und sagte, weg mit dir, Satan, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Also, was hat Jesus zu ihm gesagt? Oh, bist du lieb, du bist mein allerbester Freund. Ja, danke, Petrus, du bist der Einzige, der hier noch klar durchblickt. Ja, richtig, du verstehst, dass Gottes Liebe das mit der Sündenvergebung für die ganze Menschheit auch ohne meinen schrecklichen Kreuzestod hinbekommen würde und ohne ein stellvertretendes Schuldopfer. Danke, du bist der Beste, du bist mein bester Freund. Nein, er sagt ganz krass, weg mit dir, Satan. So krasse, böse, harte Worte. Wo man denkt so, boah, Jesus, wie kannst du so mit Menschen umgehen? Das ist echt, das ist nicht in der Liebe. Das ist ja gar nicht liebevoll, was du da machst. Warum macht er das? Das wirkt so herzlos. Aber manchmal sind diese süßen und anscheinend so menschenzugewandten Worte in Wirklichkeit gar nicht süß, sondern tragen was ganz Schlimmes, Bitteres und Fäulnis in sich. So die Liebe, die wir manchmal als Liebe verstehen, menschenzugewandte Freundlichkeit, die den Menschen nach dem Mund redet und ihnen das am liebsten gibt, was sie am liebsten haben möchten, ist manchmal gar nicht süß. Es wäre komplett bitter gewesen, wäre Jesus auf Petrus so lieben Vorschlag oder Ratschlag eingegangen. Wir alle würden nicht in der Ewigkeit gerettet sein. Also diese anscheinend so lieben, süßen Worte, die so voller Liebe klingen und voller Freundschaft und voller Zugewandtsein, die wären in Wirklichkeit für uns alle der Tod gewesen, der ewige Tod. Nicht immer ist das Angenehme oft auch das Gute. Oft sogar nicht. Also nicht immer ist das Angenehme das Gute. Und wenn du mal ermahnt wirst, dann fang nicht an zu rebellieren, sondern überleg, ob da nicht vielleicht was dran sein könnte. Vielleicht ist ein ermahnendes Wort das liebevollere Wort. Oder das ernste Wort, das dich in dem Moment vor den Kopf stößt, mag vielleicht viel liebevoller sein und viel zukunftsträchtiger für dich sein, als wenn man dir einfach nur nach dem Mund reden würde. Gott ist heilig. Gott ist so heilig, dass er, als er den Menschen die 10 Gebote gegeben hat, zu Mose gesagt hat, ihr dürft den Berg nicht berühren, zieh eine Grenze drumherum. Wenn ein Mensch oder ein Tier den Berg berührt, muss er sofort sterben. So heilig. Und dann hat Mose das schon gemacht und dann hat Gott nochmal ihm gesagt, geh nochmal runter und warn die Menschen nochmal. Und er hat gesagt, habe ich doch schon gemacht, muss ich doch nicht nochmal machen. Und Gott hat ihn nochmal geschickt und hat gesagt, doch, du musst es nochmal machen, weil ich bin so heilig, die Menschen können in meiner Gegenwart nicht sein, die müssten vergehen. So, wenn wir diese Heiligkeit Gottes verstehen, dann verstehen wir auch, warum Gott nach dem Sündenfall die Menschen aus dem Paradies vertreiben musste. Weil da stand der Baum des Lebens, des ewigen Lebens. Und die Strafen waren andere Strafen. Aber das war die Konsequenz, weil diese Heiligkeit Gottes in Ewigkeit verträgt sich nicht mit unserer Sünde. Und es musste vorher eine Lösung geschaffen sein, damit wir doch von dem Baum des Lebens essen dürfen. Und wir dürfen von dem Baum des Lebens essen, wenn wir uns vorher im Blut des Lammes gewaschen haben. Und manchmal denken wir, ach Gott und wir, das ist doch gar nicht so unpassend. Ach komm, ich bin doch ein guter Mensch, ich spende doch so viel in die Gemeinde und gebe doch meine Zeit. Und ach, ich bin doch so ein netter Mensch und ich kümmere mich um Flüchtlinge oder ich kümmere mich um weiß ich was. Und vielleicht kennst du selber solche Gedanken. Ach, ich brauche doch keinen Sündenbock, keine Vergebung, kein brutales Folterinstrument und keinen nackten Jesus an einem hässlichen Kreuz. Und erst recht brauche ich keine Menschen, die mir Vorhaltungen machen und mir sagen, was richtig und falsch ist. Weil ich bin selber gut. Ich kann das selber sehr wohl unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Aber in 2. Korinther 5, Vers 10 steht, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Und dieses Offenbarwerden, das bedeutet, dass wirklich die tiefsten, tiefen Motive vor Gott offengelegt werden. Warum du die Dinge tust, die du tust. Was sind die verborgenen Motive dahinter? Und ich bin so, so, so dankbar, dass Gott unsere Herzen kennt und dass er uns erforscht. Und dass wir mal vor einem ganz gerechten Richter stehen. Und da vielleicht, wo die Menschen zeigen und sagen, ja, ja, das macht ihn nun das und deshalb. Aber Gott kennt unsere Herzen und er weiß, warum wir die Dinge tun. Ist das nicht wundervoll? Gott kennt uns durch und durch und er wird unser Richter sein. Und er ist beides. Er ist die komplette Liebe, er ist die komplette Gerechtigkeit und er guckt uns bis in die tiefsten Tiefen unserer Herzen hinein. Ja. Und dann noch zu diesem Gott der Liebe, der alles durchgehen lassen muss und der ja so tolerant ist. Und die Leute sagen heutzutage, wir brauchen kein Kreuz. Der Gott der Liebe, der ist so lieb. Früher sagte man, der liebe Gott. Und das war ja auch so eine Verniedlichung, ja. Und dann habe ich mal euch mitgebracht, 1. Korinther 13, um einfach nur mal zu gucken, was ist Gottes Maßstab von Liebe? Können wir dem gerecht werden, ohne Vergebung zu brauchen, auch wenn wir so nette Menschen sind? Können wir dem Maßstab gerecht werden? Wir lesen zusammen, 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig. Da fängt es schon an, oder? Können wir schon aufhören? Bist du denn immer geduldig? Immer, immer, mit allen Menschen, zu jeder Zeit. Ich bin das nicht. Also ich könnte hier schon aufhören und sagen, okay, Herr, du bist der Gott der Liebe. Ich brauche Vergebung. Ich brauche das Kreuz. Ich schaffe das nicht alleine. Und ich bin ein geduldiger Mensch. Manche sagen über mich, ich bin so geduldig, ich hätte ein anderes Format von Geduld. Aber glaub mir, ich kenne mich selber ganz gut. Ich bin nicht so geduldig immer und überall und mit meinem Ehemann und überhaupt. Also, die Liebe ist geduldig. Wollen wir weiterlesen oder können wir da schon aufhören? Lesen wir noch weiter. Und freundlich. Sind wir immer freundlich in jeder Beziehung? Zuvorkommend, respektvoll, was alles zu Freundlichkeit gehört. Einfach freundlich sein. Wenn wir genervt sind, wenn irgendjemand uns richtig querkommt, wir reagieren vielleicht zu Recht, dass wir sagen, okay, das ist nicht richtig. Aber in Freundlichkeit, schaffst du das immer? Ich schaffe das nicht immer. Sie ist nicht verbissen. Das heißt, wenn du dir irgendwas in den Kopf gesetzt hast, kannst du auch gut davon sein lassen, weil du liebst. Schaffst du das immer? Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Du denkst nie, dass du irgendwas besser kannst und besser schaffst als die anderen. Oder dass du irgendwo in irgendeinem Punkt das irgendwie doch besser hinbekommst, oder? Und sie prahlt nicht. Wie oft gibt man vielleicht an, ohne es zu merken überhaupt? Wo du dich einfach nur freust und andere denken, was muss der denn so angeben? Und du denkst, warum freuen die sich denn nicht mit mir? Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Die Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Also sie ist nicht egoistisch. Sie lässt sich nicht reizen, also nicht jähzornig, nicht und ist nicht nachtragend. Alle Sünden vergeben, die jemals an dir getan worden sind, so richtig, richtig von Herzen, dass du gar nicht mehr darüber sprichst. Sie ist nicht nachtragend. Wow, was ist das für ein Maßstab vom Gott der Liebe? Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist Gottes Maßstab an Liebe. Schaffen wir das beständig ohne Unterbrechungen und Abstriche, geschweige denn in allen unseren Beziehungen? Gottes Maßstäbe sind aber noch höher. Wenn wir Matthäus 5, die Bergpredigt, uns anschauen und lesen da zum Beispiel Matthäus 5, Vers 21 bis 22. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch schon, wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört vor den Hohen Rat. Also unsere Waagschale, hallo, ja, wir begehen keinen Mord, wir sind ja gute Menschen. Aber wenn wir nur zornig werden oder nur ein böses Wort sagen zu unserem Mitmenschen, dann geht die Waagschale schon wieder runter. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe schon gebrochen. Und andersrum natürlich gilt das auch den Frauen. Wer einen Mann mit nur einem begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen die Ehe mit ihm schon gebrochen. Das sind mal ganz andere Maßstäbe, oder? Der Gott der Liebe. Das ist nicht freie Liebe, was er da an Maßstäben hat. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und für Gottlose. Oder wenn wir jetzt in die Gemeinde schauen, ja, es gibt ja auch viele, viele Punkte im Neuen Testament, die an die Gemeinde gerichtet sind. Da lesen wir zum Beispiel mal von einem Maßstab des Friedens in Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Schaffen wir das als Gemeinde immer, dass wir alle miteinander Frieden halten? Hebräer 12, Vers 14 bis 16. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Das heißt, wenn du irgendwo sagst, nee, das ist mir so, das stinkt mir so, da habe ich keine Gnade für, dann vergiftet man die ganze Gemeinde. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir beständig in gegenseitiger Vergebung leben. Und da hilft es auch nichts, dass der eine nur vergibt, sondern wenn der andere nicht vergibt, vergiftet es die ganze Gemeinde. Das sind Maßstäbe, denen können wir nicht gerecht werden. Wir können gar nicht so rein und heilig und in komplett immer selbstloser Liebe, Hingabe, Bescheidenheit, Friedfertigkeit und Selbstvergessenheit leben, wie es Gottes Maßstab ist. Was vom Fleisch ist, ist Fleisch, sagt Jesus. Wir können nicht immer nur gut sein. Das geht einfach nicht. Wir haben es nötig, dass uns immer noch die Füße gewaschen werden. Petrus sagt, wasch mir den ganzen Körper. Und Jesus sagt, nein, das hast du nicht nötig. Du bist schon rein, um des Wortes willen. Aber ich muss dir immer wieder die Füße waschen. Das passiert uns immer wieder. Wir stacheln uns gegenseitig. Wir tun uns weh. Wir sind mal sauer aufeinander. Und dann ist es so wichtig, dass wir nicht an der Gnade gleichgültig vorübergehen, damit sich das Böse nicht bei uns breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Ja, was vom Fleisch ist, ist Fleisch. Aber dagegen steht was ganz, ganz Schönes, nämlich was vom Geist ist, ist Geist. Wir sind neue Menschen, wir sind aus Gott geboren und er hat in uns das Potenzial hineingelegt, zu lieben, wie er liebt. Zu lieben, wie er liebt, mit selbstloser Liebe, mit vergebungsbereiter Liebe, mit Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist in uns drin, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wir können das. Wir können eine Gemeinde der Liebe sein, der Wertschätzung und der Vergebung und der Gnade und der Freundlichkeit. Es liegt an uns, ob wir es machen oder nicht. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen und hat uns zu dieser Liebe befähigt, die Jesus selber ist. Und da gibt es dieses Beispiel noch von dem Mann, der ohne Hochzeitskleider zur Hochzeit kommt. Kennt ihr das? Und ganz interessant ist ja, dass der Bräutigams Vater, der verschenkt die Hochzeitskleider. Der verschenkt die hochzeitlichen Kleider. Es ist nicht so, dass der Mann, der ohne diese Kleider reingekommen ist, gesagt hat, oh, die sind mir zu teuer. Ich konnte die leider nicht mir leisten, deshalb bin ich zur Hochzeit gekommen. Ich war ja eingeladen, aber ich konnte sie mir leider nicht leisten, deshalb musste ich halt hier jetzt mit Jeans reinkommen. Sondern der war einfach zu stolz. Der hat gesagt, ich habe dieses Kleid nicht nötig. Ich brauche das nicht. Und was sagt Jesus? Der wird rausgeworfen, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die tiefste Finsternis, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Das heißt, du kannst hier drin sitzen, in einer christlichen Gemeinschaft, in einer Gemeinde, und kannst aber trotzdem die hochzeitlichen Kleider nicht anhaben. Und vielleicht merkt das niemand, weil du hast deine fromme Maske auf, aber in deinem Herzen stinkt es. Und da bist du nicht sauber und nicht gereinigt und hast keine hochzeitlichen Kleider an. Und wir sind nicht dazu gesandt zu richten. Wir sollen das Unkraut mit hochwachsen lassen. Aber am Ende, bei dem Hochzeitsmahl des Lammes, werden die rausgeworfen, die das Kleid nicht anhaben. Und das Kleid ist umsonst. Es ist nur unser Stolz, der uns daran hindert, unsere alten Kleider auszuziehen und das neue anzuziehen. Er hat uns die Kleider des Heils gekauft zu dem unvorstellbar hohen Preis des Lebens seines Sohnes. Wer sind wir, dass wir sagen, naja, wir haben das Kleid ja nicht nötig. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er hat uns die Kleider angezogen. In Jesaja 61, Vers 10 steht: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sondern es geht darum, dass wir einen perfekten Gott haben, der uns die Kleider des Heils anzieht, der uns in seinem Blut wäscht und danach sind wir rein und heilig. Wir stehen vor ihm makellos. Halleluja. Und jetzt habe ich euch ein paar Statements von dieser Art mitgebracht. Jesaja 61, Vers 10, nur hier aus unseren Standorten von Leuten, die genau das sagen. Ich freue mich sehr in dem Herrn. Raffaela habt ihr schon gehört, die kleine Raffaela. Ich habe jetzt mal auch geguckt hier, was sagen denn Leute in Pforzheim? Und dann sagt zum Beispiel die Barbara, die sagt, das Kreuz bedeutet für mich einen freien Zugang zum Gottesthron, Heilung und Befreiung. Das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, kann ich nicht in Worte fassen. Ich habe es nicht verdient, aber er tat das für mich aus Liebe. So sehr liebt er mich und dich. Oder die Lea, die sagt, das Kreuz bedeutet für mich tiefste Vergebung. Dort, wo Vergebung meinen Horizont überschreitet, darf ich wissen, dass Jesus für alle gestorben ist und das Kreuz darin seine Wirkung zeigt, indem ich inneren Frieden verspüren darf und selbst Vergebung aussprechen kann. So anrührend, oder? Oder die Johanna Schneider aus der Mosaik Ehingen schreibt: Das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus am weitesten von Gott getrennt war, nur um mir nahe zu sein. Das Kreuz ist das teuerste Geschenk, das es gibt. Gott hat nicht irgendjemanden ans Kreuz gehängt, sondern das Wertvollste, was er hatte, Jesus, seinen Sohn. Das Kreuz ist für mich Symbol der bedingungslosen Liebe, der Gnade und der Rettung, die Gott mir schenkt. Oder die Jalla aus der Mosaik Stuttgart schreibt: Das Kreuz ist für mich der größte Liebesbeweis. Jesus hat durch die Kreuzigung alles gegeben, damit uns die Sünde nicht mehr trennt. Und durch die Auferstehung hat er verdeutlicht, dass er Sieger über alles ist. Halleluja. Der Florian Schneider, mein Sohn, ich habe euch von dem erzählt, wie schlecht es dem ging. Dem geht es wieder viel, viel besser, nur dass ihr das wisst. Ich habe euch das hier mal erzählt. Wenn ich das Kreuz sehe, sehe ich, dass Gott meinem Leben Bedeutung zumisst. Ich merke, dass mein Leben Sinn und eine Bestimmung hat. Oder die Einur, die ist ganz frisch bei uns in Ulm dazugestoßen, eine Türkin. Das Kreuz bedeutet für mich alles, mein Leben. Die Nanni hier aus eurer Gemeinde, Friedi, die sagt: Das Kreuz war die schlimmste Realität für Jesus. Aufgehängt, nackt, verhöhnt, verspottet, ausgelacht, angespuckt und das Schlimmste, getrennt zu sein von Gott. Das Kreuz ist für mich die einzige Hoffnung und die einzige Realität, mit Gott in Verbindung zu kommen, zu Gott Papa sagen zu können. Jesus hat diese Zeit am Kreuz ertragen, in Demut, im Vertrauen, aber auch im Gehorsam Gott gegenüber. Und voller Liebe für jeden einzelnen Menschen, der je gelebt hat, lebt und noch leben wird. Nanni Bischof, Mosaik Pforzheim. Wiederhergestellte Beziehungen, schreibt Michael Müller aus der Mosaik Ulm. Balken nach oben bedeutet Gott-Mensch-Beziehung. Gott vergibt meine Schuld. Trennung von Gott durch Schuld wird aufgehoben. Und der horizontale Balken beschreibt die Mensch-Mensch-Beziehung. Meine Schuld trennt mich von meinem Mitmenschen und umgekehrt seine ihn von mir. Aber ich kann vergeben, da mir vergeben ist. Das Paradox, das Folter- und Todesinstrument steht für neues Leben und wiederhergestellte Beziehungen. Und so habe ich noch viele Statements. Jetzt ist die Predigt schon lang. Ich sage noch, was ich gesagt habe. Für mich ist das Kreuz das absolute, bedingungslose und barmherzige Ja Gottes zu mir, sodass ich auch barmherzig Ja sagen kann zu mir selbst, zu meinem Nächsten und zu meinem Schicksal. Es bedeutet für mich, dass Gott selbst durch das tiefste vorstellbare Leid und für uns unvorstellbare Leid im ganzen Universum gegangen ist, sodass jedes Warum, das ich habe, in seinem großen mein Gott, warum hast du mich verlassen, Trost und Mitleiden findet. Amen.